das Geld sprechen. Wie Gott deine Finanzen segnet und wie Gott dich segnet, denn die Finanzen ist nicht das Einzige, sondern Gott will, dass uns in allen Stücken wohl geht, dass wir gesegnet sind auf der ganzen Wellenlänge, auf der ganzen Linie. Gott will dich segnen. Er will deine Zeit segnen, er will deine Kraft segnen, er will deine Fähigkeiten segnen, er will dich multiplizieren. Das ist, was Gott will. Weißt du, wir leben in dieser Welt und wir brauchen den Segen Gottes, denn wo Gott nicht segnet, wo Gott das Haus nicht baut, wo Gott die Stadt nicht bewacht, da wacht der Wächter umsonst. Von dir, Herr, leben wir. Amen. Praise Gott. Ganz herzlich eingeladen bist du für morgen. Morgen haben wir ein gutes Thema. Wie wird man gesegnet? Wie geht's aufwärts mit uns? Wie kann mein Leben Fortschritte machen? Wie wird man gesegnet? Das sind die Gedanken. Und dann am Mittwoch werde ich, so Gott will und wir leben, darüber sprechen, wie Gott einen Menschen verändert. Und zwar zum Positiven. Wenn wir nichts tun, wir werden negativ verändert. Aber wenn wir etwas unternehmen, wenn wir etwas tun, wenn wir auf den Herrn schauen, dem Herrn vertrauen, wir werden positiv verändert und dann machen wir Fortschritte und was auch immer ist. Kommenden Freitag werden wir auch eine Lehrstunde haben. Woran erkennt man eine Irrlehre? Und es gibt so viele Irrlehren. Also wenn wir nicht aufpassen, wir werden verführt, wir gehen in die Irre. Woran erkennt man eine Irrlehre? Nicht jede Irrlehre ist Irrlehre. Manches, was da als Irrlehre abgestempelt wird, da denken wir, das ist eine Irrlehre. Nein, das ist nur ein Missverständnis. Oder, ja, dass man falsch gewickelt ist. Gott will dich segnen. Das ist mein Thema. Wir sprechen über das Geld, aber Geld ist nur ein Pseudonym. Weißt du, es ist nur bedrucktes Papier für dein Vermögen. Das ist Geld. Geld ist eigentlich nichts, das ist nur Papier. Nur ein bisschen schöner gedruckt und es stellt einen Wert dar. Es drückt etwas aus. So. Dein Geld, wenn ich über Geld spreche, das ist deine Zeit, das ist deine Kraft, das ist, ja, wo du dich eingesetzt hast. Du hast dich aufgeopfert, eine Stunde, da kriegst du den Mindestlohn und das ist 8,50 Euro hier bei uns jetzt zur Zeit im Augenblick. So, aber das ist deine Kraft. Geld ist deine Kraft, deine Zeit, deine Möglichkeiten. Mit dem Geld bekommst du das, was du verdienst oder verdient hast oder wert bist. Das drückt deinen Wert aus, das ist Geld. Und an Geld sieht man, was dir gehört. Wenn du kein Geld hast, das gehört dir gar nichts. Also an diesem Geld, an dem Vermögen, das ist, was du bist und wie reich du bist. Und wenn ich genau angucke, wenn ich draußen so die schönen Autos sehe, dann weiß ich eines, denen gehören die Autos gar nicht. Die Autos gehören der Bank. Und so viele Leute sind Leibeigene der Bank, der Kreditanstalt oder was auch immer ist. Der Banken, das gehört ihnen gar nicht, die zahlen es nur ab. Gott will dein Geld segnen, vermehren und so weiter. Und er will das segnen, was dir gehört, was du in der Tasche hast, was du in der Hand hast, worüber du verfügst, worüber du ja Herr bist. Dein Geld, nicht das Geld der Bank, das die Bank dir geliehen hat. Die verlangt das Geld dann mit Zinsen zurück. Du zahlst oft mehr zurück, als was du bekommst, nur nebenbei. Dein Geld ist nur dein, was du verdient hast, was du ja ausgezahlt bekommen hast und alles andere, was bei der Bank ist, das musst du abzahlen und das machst du die Banken reich, aber nicht, dass du reicher wirst und Gott will, dass du reich wirst. Heinrich Heine hat einmal gesagt, das Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild ist sein Prophet. Also dieser Rothschild, dieser Bankier ist sein Prophet. Also Geld ist nur der Gott dieser Zeit. Und ohne Geld, wenn du heute genau anguckst, läuft in der Welt überhaupt nichts. Kein Krieg, keine Maschinerie, keine Fabrik, nichts. Kein Sport, keine Kirche, nichts. So, man braucht überall Geld. Geld regiert die Welt. Und man merkt es einmal, was Geld ist, wenn man kein Geld hat. Dann merkst du, was noch fehlt. Es ist erstaunlich. Jesus hat sehr viel über Geld gesprochen. Mehr als du denkst. Fast ein Drittel seiner Predigten hat irgendwo mit Geld was zu tun. Mit Vermögen zu tun, mit Haushalten zu tun und mit Wirtschaften und dergleichen. Und rechten Gebrauch des Geldes, das hat er sehr stark betont, der Herr Jesus. Und dann sagt Jesus, sammelt nicht Schätze auf Erden, sondern sammelt Schätze, die im Himmel sind. Also er sprach sehr viel über Vermögen, Geld und was auch damit alles zusammenhängt, über den Segen. Viele wissen nicht, wie man den Segen Gottes erlangt, wie man den Segen Gottes bekommt und so weiter. Deshalb spreche ich hier darüber ganz besonders, weil es mich bewegt, Weißt du, wir Kinder Gottes sollten nicht am Hungertuch nagen. Wir Kinder Gottes sollten eine gesicherte Zukunft haben. Wir Kinder Gottes sollten wissen, unser Vater im Himmel versorgt uns. Wie er das macht, ist eine andere Sache. Aber zuerst eine ganz kleine Geschichte, die ich neulich gelesen habe. Die hat mich sehr tief bewegt. Da ist ein 70-Jähriger, heute 70-Jähriger, damals noch ein Arbeiter, 1975, geht bei einer Versteigerung. Das ist ein Italiener, kommt aus Syrakus in Sizilien und geht zu einer Versteigerung, Eisenbahnversteigerung, also was an Fundsachen in der Eisenbahn gefunden worden sind. Und so entdeckt worden sind, geht es zu der Versteigerung. Und auf der Auktion werden zwei Ölgemälde versteigert, Wert von 25 Euro. Und keiner will diese Gemälde haben. Er meldet sich und sagt, er will diese zwei Gemälde haben. Dieser Auktionär sagt, das ist also wertloser Müll. Ein unbekannter Maler aus dem 19. Jahrhundert, wer das Bild haben möchte. Und der Fabrikant, es hat ihm gefallen, das Bild war nett. Stillleben mit Obst und einem Hund. Und dann das zweite Bild war Frau im Lehnstuhl. Und das erwirbt er sich für 25 Euro, also umgerechnet heute in Turin, auf dieser Versteigerung. Und der Mann hat nicht den Wert der Bilder gekannt. Einfach, er hat es gekauft und sagt, es gefällt mir, es ist schön, ohne Nachforschungen. Dann stellt er die Nachforschungen an und was ist das, wo kommt es? Und bald stellt ein Sachverständiger fest, dass dieses Gemälde von Paul Gauguin ist aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Und das andere Bild ist von Bonnard, also auch ein Künstler. Und sie wurden 1970 in London gestohlen, einer alten Dame. Es sind irgendwie verschwunden und nicht aufgetaucht. Und irgendwie im Zug von Paris nach Turin, auf diesem Zug wurden diese Bilder gefunden. Und keiner wollte es haben, keiner hat sich interessiert und so weiter. Jetzt kommt oder sich gemeldet, den Verlust gemeldet. Und deshalb werden sie jetzt versteigert. Und weißt du, was die Bilder, das eine Bild von Gauguin ist 35 Millionen Euro wert gewesen. Beide, was man geschätzt hat, 35, der kauft es nur für 25 Euro, beide Bilder. Und das andere Bild von Bonnard war 600.000 Euro wert. Also du siehst, was sein Vermögen war, nur für 25 Euro. Und er hat nicht gewusst, wie wertvoll, oder die Bahn hat nicht gewusst, was für Schätze sie da für nichts und Appel und Ei verkauft hat. Und das Problem ist genau das, was ich ansprechen möchte. Viele kennen nicht den Wert, was ein Mensch ist. Ein Mensch ist mehr wert als nur Geld. Mehr wert als nur, dass er existiert. Weißt du, diese verborgenen Werte. Deshalb, der Segen kommt aus der Tiefe, aus dem Verborgenen, aus dem Inneren. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Man geht täglich so an Dinge vorbei und weiß man gar nicht, wie wertvoll diese Dinge sind. Wie wertvoll eine Minute ist. Eine Minute kannst du nicht mehr zurückbringen. Und das ist Stunden, man nennt Stundenlohn. Du kriegst 8,50 Euro Stundenlohn. Da steht aber, weißt du, was das ist? Du gibst deine Kraft, deine Energie, deine Gedanken, deine Möglichkeiten, du gibst Opfers und du stellst zur Verfügung. Das ist Geld, das ist Vermögen, aber letztendlich sammelt Schätze, die im Himmel sind. Oft sind Kleinigkeiten, die bei dem lieben Gott sehr viel zählen. Und erst durch Nachforschungen entdeckt man den wahren Wert. Ich möchte dir Mut machen, forsche nach, was ist meine Arbeit wert? Also nicht nur meine Arbeit als Prediger, sondern deine Arbeit als Krankenpfleger, deine Arbeit als Gärtner, deine Arbeit als Putzhilfe oder was auch immer sein mag. Oder als Beamter oder Angestellter. Was ist meine Arbeit wert? Wem diene ich eigentlich? Es ist interessant, im Neuen Testament wird uns gesagt, wenn wir arbeiten, wir sollen nicht für den Chef arbeiten, für die Firma arbeiten. Wir sollen dienen, als wenn wir dem Herrn dienen würden. Putzen, als wenn wir dem Herrn putzen würden, unserem Herrgott. Und wir sollten arbeiten, egal was wir tun, als einer höheren Instanz dienen würden. Und das ist, da bekommen wir einen ganz anderen Wert. So, Gott segnet das, was wir für ihn tun. Was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Wo ihr nicht gemurrt habt, nicht gemeckert habt, nicht aufgeregt habt. So, wenn man weiß, was man wert ist, was ich wert bin, ich diene für die Ewigkeit. Ich lebe für den Himmel. Ich lebe für das Reich Gottes. Ich lebe für meinen Herrn und Heiland, der mich hier geschaffen hat. Und ich bereite mich auf das Leben mit ihm vor. Und deshalb lebe ich ganz anders, intensiver und so weiter. Hier sind wir nur Haushalter. Diener Gottes, wir verwalten das Geld, die Zeit, die Kraft, die Energie, die Gott uns gegeben hat, nur für eine kurze Zeit, für einen Augenblick. Und das Geld möchte uns beherrschen, dass es uns kontrolliert, uns aussaugt und ausnützt. Aber Gott will, dass du das Geld beherrschst, dass du der Herr bist. Und deshalb, Gott sagt irgendwo an einer Stelle, oder Jesus sagt an einer Stelle, ihr könnt nicht gleichzeitig zwei Herren dienen, Gott oder Mammon. Gott oder Mammon. Wir können also nicht zwei Herren dienen, wir müssen uns immer entscheiden, für wen arbeite ich, für wen bin ich da. Noch einmal, vom Geld geht ein Geist aus. Also, obwohl es nur bedrucktes Papier ist, verstehst du, aber vom Geld geht ein Geist aus, versucht die Menschen zu beherrschen. Vielleicht noch etwas Grundsätzliches, weil viele Leute haben ein gestörtes Verhältnis zum Geld. Geld ist schmutzig. Gewiss, das Geld ist schmutzig. Und ich werde ein paar Sachen heute Abend sagen, was vielleicht wahr ist. Aber das Geld ist neutral. Es ist nicht schlecht und es ist nicht gut. Verstehst du? Es ist neutral. Je nachdem, was du daraus machst und wie du es einsetzt und wie du es gebrauchst. Und ein Gedanke, was ich hier zuerst mal ansprechen möchte, Gott will dein Geld segnen. Aber zuerst einmal fragt er, wie hast du dein Geld eingenommen? Wie hast du dein Geld verdient? Und ich habe eines festgestellt, in der Seelsorge und auch in den Evangelisationen hin und her im Lande, habe ich festgestellt, dass vielfach Geld falsch eingenommen worden ist. Und falsch ausgegeben wird, auch natürlich. Und falsch gebraucht, falsch eingesetzt und falsch ausgegeben. Falsch eingenommen. An so viel Geld klebt Blut. Lass mich das sagen. So viel Tränen. Vieles, was wir als Besitz haben und ich meine jetzt geerbt haben, wo auch immer, wie wir dazugekommen sind, unser Vermögen, vieles ist auf krumme Art und Weise verdient worden oder eingenommen worden. Und das wird Gott nie und nimmer segnen. Blutgeld wird Gott niemand segnen. Das war auch bei dem Verrat von Judas. Also, dass die hohen Priester gesagt haben, wir wollen mit diesem Geld nichts zu tun haben auch. Und das Geld war, Wert eines Menschen, 30 Silberlinge. Mit diesem Geld wollen wir nichts zu tun. Da hat man einen Friedhof davon gekauft oder Gottes Acker. Bevor Gott das Geld, unser Vermögen segnet, müssen wir uns fragen, Herr, zeig mir, ist das Geld ehrlich verdient? Ehrlich verdient. Vieles ist nicht ehrlich verdient. Das muss ich sagen. Und das kann Gott auch niemals segnen und wird auch niemals segnen. Ich werde nachher ein paar Sachen anschneiden, was mir groß geworden sind. Wir sollten uns fragen, wie bin ich zu diesem Geld gekommen? Durch ehrliche Arbeit? Okay, das ist, was Gott segnet. Durch ehrliche Arbeit, durch ehrlichen Verdienst, durch ehrliche Erbschaft. Aber da musst du in der Erbschaft nachfragen, wie sind meine Vorfahren zu diesem Erbe gekommen? Auf welche Tour? Ich habe in Frankfurt-Oder, als ich dort gepredigt habe, da habe ich ein Ehepaar in der Gemeinde gehabt. Und da war die Tochter von diesem Ehepaar, die war schwanger bei der Entbindung und passiert das Gleiche, was auch bei der Mutter passiert und was schon bei Vorfahren passierte, bei der Großmutter, dass Totgeburt da war. Immer das erste Kind war immer eine Totgeburt. Und wir haben uns gefragt, was ist da los und woher kommt das alles und dergleichen. Und als ich so, und auch jetzt hier bei der Tochter, bei der Entbindung, da ist die Nabelschnur um den Hals gewickelt, also bei der Geburt, also in der Geburtsphase gewesen. Und beinahe ging es um Leben und Tod, also auch bei diesem Knaben, das geboren worden ist. Und wir haben gebetet und Gott hat mir etwas ganz Merkwürdiges gezeigt. Während ich bete, sehe ich so Marmorstein und dergleichen so aus dem 17. Jahrhundert. Nur beim Gebet und sage ich, sag mal, wo kommt ihr her? Und so weiter kam man da von Zwickau, von dieser Gegend da unten, aus der Ex-DDR. Und wo kommt ihr her, was ist die Geschichte von euch und dergleichen. Und dann sagt sie, weißt du, unsere Familie ist so verworren. Unser Urgroßvater war ein Steuereintreiber. Nein, er war kein Steuereintreiber. Der Steuereintreiber kam in das Dorf, in das sie wohnten. Und der Vater hat den Steuereintreiber umgebracht. Also dieser Großvater. Und da mussten wir die Ortschaft verlassen. Wir sind verflucht. Und dergleichen. Und dann hat Gott mir gezeigt, löse diese Familie von diesem Fluch. Löse von dieser Familie Fluch aus dem 17. Jahrhundert irgendwo, nach dem 30-jährigen Krieg. Ein Steuereintreiber wurde ermordet und das lag dann auf der Familie als Fluch. Und es war immer wieder, der Erstgeborene war immer meistens eine Totgeburt. Immer eine Totgeburt. Das nur nebenbei. Also der Fluch geht manchmal über Generationen und Gott sagt, deine Nachkommen für immer, wenn irgendwas passiert ist, was ungerecht war, was nicht richtig war. Also durch ehrliche Arbeit, das Geld und so weiter, das ist okay, aber vieles ist durch Diebstahl, Erpressung oder wie auch immer zu einem gekommen oder durch irgendwelche Eintreiberei, durch Gerichtsverfahren. Und wenn Streitigkeiten, durch Erbschaftsstreitigkeiten, da liegt kein Segen, wenn Streit da ist. Gott ist ein Gott des Friedens und ein Gott der Ordnung. Und vor allem, was in der Bibel, ganz besonders beim dem Propheten Amos, wenn die Armen ausgepresst, erdrückt werden und ausgequetscht werden und so weiter, die Armen ausgeraubt werden oder die Armen nicht ihr Lohn bekommen, und das rächt sich. Und so weiter. Und Gott sagt, deswegen, weil ihr die Armen ausnützt, weil ihr den Armen nicht gebt, was sie verdienen. Ich meine, wir haben jetzt Mindestlohn bei uns. Aber wie gesagt, viele bekommen nicht das, was sie verdienen, was sie wert sind. Die sind viel wertvoller. So, heute ist Ausbeutung ganz groß. Menschen werden ausgeplündert. Ihr Lohn wird ihnen vorenthalten, oft. Was sie verdient haben, das kriegen sie nicht. In vielen Berufen. Und Jakobus, Kapitel 5, Vers 1, da wird von den Reichen gesprochen, wir sollten das lesen und das kurz betrachten. Warum geht es vielen Leuten schlecht? Warum sind ihre Finanzen nicht gesegnet? Und ich möchte ein paar Wahrheiten sagen. Wohl nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Also in Zukunft, ihr Reichen, was für ein Elend kommt. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider wird von Motten zerfressen. Ihr Reichen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Hören wir mal das an, was der Jakobus schreibt, dieser Bruder von Jesus gewesen, der das geschrieben hat. Und siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen den Mindestlohn vorenthalten habt, und dieser Lohn schreit und ruft zu Gott und ruft gegen euch. Und ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und so weiter. Und eure Herzen habt ihr gemästet für den Schlachttag. Ihr habt den Gerechten, den Ehrlichen verurteilt und getötet. Und er hat nicht widerstanden. Und der Arme hat keine Gewerkschaft damals gehabt. Konnte niemand widersprechen. Und bevor wir über den Segen sprechen, möchte ich über die Flüche der Finanzen sprechen. Viele Finanzen, also viel Geld oder viele Mittel sind verflucht. Zuerst einmal Flüche in Bezug auf Finanzen. Viele sind krank wegen dem Geld, weil das Geld verflucht hat. Sie haben Geld, das Vermögen, aber das ist nicht ein ehrliches, ein gesegnetes Vermögen. Wegen dem Geld sind viele verflucht und zahlen und so weiter. Euer Gold und Silber, hat Jakobus geschrieben, wird Rost verrosten und der Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Forscher haben festgestellt, dass gerade die Deutschen große Probleme mit den Zähnen haben. Zahnprobleme. Zahnfleischprobleme und so weiter. Weißt du, sie haben geforscht und sie haben gefragt, warum haben ausgerechnet Deutsche unheimlich viel Zahnprobleme, also mit den Zähnen zu kämpfen und ihre Zähne nicht in Ordnung. Weißt du, was mir groß geworden ist? Im Hitlerreich hat man den Juden die Goldzähne aus dem Mund geraubt. Verstehst du? Und natürlich in der Schweiz oder wo auch immer verkauft. Aber das rächt sich jetzt an die Deutschen. Andere Völker haben nicht diese Probleme mit den Zähnen als solches. Natürlich haben alle irgendwo Zahnprobleme, aber nicht zu massiv. Das ständig. Und das ist mir auch aufgefallen, als der Billy hier war und gebetet hat, verstehst du, immer so viele kamen mit Zahnproblemen. Und wenn du genau nachguckst, die Geschichte, ich habe mir diese Mühe dann gemacht und bin nachgegangen, was war dein Vater oder Großvater im Nazireich? Und dergleichen. Natürlich, das rächt sich. Das glaubt man nicht, verstehst du? Aber Gott ist ein Gott der Rache und ein Vergelter. Und hier haben wir gesagt, und euer Gold wird euch fressen. Und euer Gold wird euch fressen. Viele wissen nicht, was los ist. Aber gerade die Goldzähne, die rächen sich. Die Goldzähne der Juden, die man denen aus dem Maul geraubt hat und so weiter und dann eingeschmolzen. Viele haben ein Vermögen geerbt. Und sie haben mit dem Vermögen auch Flüche geerbt. Nicht nur den Segen, verstehst du? Ein Vermögen geerbt. In vielen deutschen Firmen haben KZ-Häftlinge gearbeitet, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter. Da klebt Blut. Da klebt Blut. Forsche mal die Firmen nach, was sie im Dritten Reich waren. Geh mal ein bisschen google und so weiter oder schlag mal nach. Viele Firmen haben Häftlinge beschäftigt, die ihr Leben gelassen haben, die also schmutzige, dreckige, schwere Arbeit leisten mussten als Gefangene. Denk an Firma Krupp, denk IG Farben, denk an, ja, auch sogar in der DDR noch, in der Nachkriegszeit, in der, die Reichsbahn wurde auch mit Kriegsgefangenen gebaut, so vieles gebaut. Eigentlich in den letzten Kriegsjahren gab es über 7 Millionen Zwangsarbeiter in Deutschland. Soll das alles spurlos vorbeigehen? Blut klebt an so viele Firmen. Natürlich BASF und so weiter, all diese Firmen. Aber das sind alles Firmen, die im Hitlerreich sich groß gearbeitet haben. Und zwar mit Häftlingen. Und dann noch was anderes. Viele Medikamente, die du einnimmst, wurden von Leuten gemacht, an Gefangenen, an Häftlingen im Konzentrationslager wurden diese Versuche gemacht. Und du nimmst etwas ein, was man an Menschen ausprobiert hat. Und das geht nicht spurlos vorbei. Flüche in den Finanzen, das geht über Generationen, das hört nicht auf, bis man Buße getan hat. John Knox hat einmal in England irgendwo oder in Schottland predigen sollen, dann kommt er rein und Gott sagt zu ihm, hier wird es keine Erweckung geben, hier wirst du nicht predigen, hier ist dein Predigen sinnlos. Und in der Geschichte, was John Knox also erlebt hat, dann sagt der Herr, was ist da? Hier in dieser Stadt ist Blutschuld. Und solange die Blutschuld in dieser Stadt ist, wird es keine Erweckung, kein Segen und keine Gottesherrlichkeit geben. Und dann haben sie gesagt, das wissen wir, der Bürgermeister wurde angerufen, ist hier etwas Furchtbares passiert? Das sagt, also mir war es nicht bekannt. Aber vor etwa 500-600 Jahren, da wurden große Schandtaten, Mordtaten begangen und Ungerechtigkeit geschah und wurden unschuldige Leute umgebracht. Und so weiter. Und man hat diese Schuld bekannt. Und als man dann Buße getan hat, und John Knox hat dann aufgerufen, Buße zu tun, über das, was hier vor ein paar hundert Jahren passiert ist, kam wieder die Erweckung, kam der Segen Gottes. Und die haben sich gewundert, warum läuft in unserer Stadt nichts? Warum passiert hier nichts? Warum klappt mit uns nicht? Und ich sage eines, die Blutschuld muss bereinigt werden. Egal was es ist. Wenn du den Eindruck hast, dass über deine Finanzen, über dein Vermögen, über deinen Besitz, über deine Arbeit, über deine Gesundheit irgendetwas Unrechtes ist, etwas Faules, etwas nicht funktioniert, frag dich, was ist da los? Was erwartet Gott von mir? Vielleicht muss ich auch Buße tun. Verstehst du darüber, wie diese Stadt dort beim John Knox? Und warum lebe ich bei meinem Minimum? Warum bekomme ich nicht mehr? Warum lebe ich an der Armutsgrenze? Warum geht es mit mir nicht vorwärts? Und Gott sagt, dass er uns den Fresser fernhalten will, wenn wir das tun, was er sagt. Den Fresser. Und der Fresser ist da. Und der wird so lange leben, bis ein Wunder passiert. Malachi Kapitel 3, Vers 11. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, sagt der Herr. Stoppen, dass er euch nicht die Frucht vom Acker verderbe und den Weinstock auf dem Feld nicht unfruchtbar mache, spricht der Herr. Ich will den Fresser bedrohen. Und weißt du, du tust so viel. Du arbeitest vielleicht bei 3 Firmen gleichzeitig und 3 Dienststellen und trotzdem hast nichts. Und Gott sagt, wenn du wirklich auf mich eingehst, auf das tust, was ich dir sage, dass du sogar dann anderen sogar noch leihen kannst, noch andere unterstützen kannst, dass du einen Überfluss hast und dass du noch anderen helfen kannst. Aber du bist selber unterversorgt. Selbst. Hör mal, was Gott sagt. 5. Mose 15, Vers 6. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen. Er hat dir zugesagt, dass er dich segnen wird. Und dass er dich erhebt unter allen Völkern. Und dass du von niemand beherrscht wirst. Und dass dich niemand kontrolliert. Und dergleichen und so weiter. Und dass du nicht von der Bank abhängig bist. Dass du so zurechtkommst. Und du sollst keinen Mangel haben, hat hier, sagt der Herr. Und dass du gut versorgt bist und deine Kinder gut versorgt sind, deine Nachkommen und dergleichen. Und du wirst für viele Völker ein Segen sein und leihen. Du wirst andere noch unterstützen, andere noch helfen. Aber warum ist das nicht so? Bei uns, bei manchen anderen, hier bei uns, warum sind so viele unterversorgt? Eigentlich, wenn wir Kinder Gottes sind, unser Vater weiß, was wir alles brauchen. Und unser Vater gibt uns, was wir bedürfen. Und in der Bibel heißt es, der Gerechte wird nicht nach Brot betteln. Der wird nicht zum Amt gehen. Und er wird nicht da irgendwie Zuschüsse oder sonst noch beantragen. Er wird von Gott versorgt. lass mich das sagen. Denn es ist so wichtig, dass wir wissen, Gott ist für seine Kinder, für sein Volk, für seine Sache. In Matthäus 6, Vers 33, Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles zufallen. Und da ging es um Kleidung, um Nahrung, um das Umfeld, in das du lebst. Dann wird euch alles zufallen. Das Reich Gottes. Trachtet nach dem Reich Gottes. Nicht nach der Kirche, nicht nach der Gemeinde, nach dem Reich Gottes. Was ist Reich Gottes? Vieles, was sich so ausgibt, Reich Gottes, ist nicht Reich Gottes. Ist Zirkus, Theater oder sonst was. Oder Humbug. Was sich Reich Gottes, oder ein frommer Schwindel, verstehst du? Reich Gottes. Die Mission irgendwo in Afrika. Nein, Reich Gottes ist ganz was anderes. Lass uns darüber nachdenken, was Reich Gottes ist. Nachforschen. Und wir werden einen Wert entdecken, so wie bei diesen Gemälden. 35 Millionen. Reich Gottes ist die Sache Gottes. Reich Gottes ist die Sache Gottes. Studiere, was das Reich Gottes ist. Es ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist nicht diese Kapelle hier oder dieser Andachtsraum. Reich Gottes ist viel mehr. Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Nach dem sollen wir trachten. Nicht nur den Missionar, den Evangelisten, den Bruder oder den Pastor zu unterstützen. Reich Gottes ist total was, ganz was anderes. Wenn wir reden, baue das Reich Gottes, das heißt, baue das Reich Gottes in dir selber, in deinem Herzen. Und deshalb wird das Geld vielfach falsch investiert. Das wird nach Afrika geschickt und verstehst aber, kommst nicht mehr zurück. Der Wille Gottes, das ist das Reich Gottes. Und wo ist das Reich Gottes? Und da, wo Gott Recht bekommt. Wo Gott was zu sagen hat. Wo die Wahrheit verkündigt wird. Wo man auf Gott hört. Wo man Gott auslebt, Wort Gottes auslebt. Wo ist das Reich Gottes? Da, wo man Gott vertraut. Wo ist das Reich Gottes? Da, wo Gott und nicht Menschen verherrlicht werden. Weißt du, wenn ich so viele Konferenzen angucke, da wird der zuerst gelobt, Bruder sowieso ist da, Halleluja, und Schwester sowieso ist da, Halleluja. Verstehst du, und da werden Menschen hochgelobt. Aber der Herr Jesus, der kommt gar nicht zum Zug. Der wird gar nicht erwähnt. Schau, prüfe mal, geh mal diesem nachforschen. Nachforschen. Warum ist der Segen nicht so, wie er sein sollte? Nicht da, wie Gott es versprochen hat. Warum stimmt die ganze Geschichte nicht? Nur dort ist das Reich Gottes, wo der Herr Recht bekommt. Und ich sage dir eines, Reich Gottes ist selten. Es hat einen Seltenheitswert. Reich Gottes wirst du nicht überall finden. Da musst du eine Lupe nehmen und suchen, wo ist das Reich Gottes? Und wirst erschüttert sein, da, wo du gedacht hast, das Reich Gottes ist, es ist nicht dort. Es ist nicht dort. Gott muss dir zeigen, wo das Reich Gottes ist. Es ist inwendig in euch. Kommt nicht mit äußeren Gebärden, kommt nicht mit einem großen Kirchturm, nicht mit großen Hallen, mit großen Konferenzen, Massenaufläufen. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Gott selbst muss dir zeigen. Sonst investierst du in die falsche Sache. Du möchtest den Segen von Gott haben. Deshalb solltest du wissen, ist das Konto Gottes Konto? Ist die Sache Gottes Sache? Denn sonst betreibst du Götzendienst und unterstützt den Teufel in aller Liebe. Denk an die Kinder Israel. Moses ist auf dem Berg, kommt nicht zurück und dann schreien sie zum Aaron, zum Priester. Die gehen zum Priester und sagen, Priester, mach was, Aaron, mach was. Der kommt nicht mehr zurück, wir brauchen jetzt jemanden, der uns vorangeht. Und dann gießt der Aaron ein goldenes Kalb, reißt die Ohrringe, die Armbänder, die Nasenringe, die Leute reißen weg und geben alles voller Begeisterung. Wir brauchen jetzt jemanden, der uns vorangeht, das goldene Kalb, und dann tanzen sie. Bedenke, der Priester Aaron, nicht irgendein Lump, ein Irrlehrer oder ein falscher Prophet, nein, der Priester Aaron hat das goldene Kalb gegossen. Der Priester mit seinen eigenen Händen hat er geformt. Und die Leute haben den ganzen Schmuck, was sie als Lohn bekommen haben von den Ägyptern, verstehst, wo Gott sie entschädigt hat für 400 Jahre Sklavenarbeit, das haben sie in das goldene Kalb investiert und natürlich aufgefressen auf diese Art und Weise. Die Israeliten, die Erlösten glaubten, sie würden Gott recht machen, das goldene Kalb, das uns vorangeht, das ist jetzt euer Gott, voller Begeisterung. Hier, 2. Mose 32, ich lese dir vor, Vers 4. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Das sind deine Götter. Das ist der Mann, das ist der Bote Gottes. Das goldene Kalb. Und Gott wurde beleidigt. Und sie dienten dem Teufel statt Gott. Und der Teufel reibt sich die Hände und lacht eins und sagt, die dummen Israeliten, die haben es nicht gemerkt. Das Verderben geht vom Altar aus, vom Priester. Und Gott segnet keinen Götzendienst. Lass mich das gesagt sein. Weißt du, mir geht es darum, wie wird mein Geld gesegnet? Meine Finanzen, mein Vermögen, mein Besitz. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist, was Jesus sagte. Dann wird dich Gott versorgen. Dann ist deine Versorgung sicher. Dann sind deine Finanzen gesegnet. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ich möchte im Glauben wachsen. Meine Familie soll gesegnet sein. Wir möchten vorwärts gehen. Wir möchten mit dem Herrn einfach ja eine ganze Sache machen. Gott hingegeben, eine einfach rein und heilig und vollkommen. Es ist besser, glaub mir, es ist besser, einmal richtig über das Geld nachzudenken, als das ganze Leben dafür zu schuften. Es ist besser, nachzudenken, wo bringe ich mein Geld hin, wo lebe ich, wo wachse ich, wo entwickle ich. Weißt du, du sollst deine eigene Existenz finanzieren, auch deine geistliche, nicht nur deine materielle Existenz aufbauen und für deine materielle Existenz sorgen, sondern auch deine geistliche Existenz aufbauen. Und das ist, ja, wo willst du einmal die Ewigkeit zubringen? Verstehst du? Wo willst du einmal, ja, dass deine Familie nachkommt? Wo möchtest du dort sein? Hier. Es ist besser, darüber nachzudenken, als zu schuften. Und ich möchte ein paar Bibelstellen lesen. Haggai Kapitel 1, Vers 5. Achte darauf. Achte doch darauf, ruft hier der Prophet auf, wie es euch geht. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr könnt ja weitermachen und meditieren und hier ausbauen und sagen, ihr schluckt so viel Pillen und werdet doch nicht gesund. Ihr impft euch und ihr werdet euch zu Tode impfen und ihr werdet doch nicht gesund. Ja. Ihr kleidet euch und keinem wird's warm. Und wer Geld verdient, der legt es in einem löchrigen Beutel. Wie gewonnen, so zerronnen. Und so spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Achtet darauf. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus Gottes natürlich. Und ich will Wohlgefallen haben daran. Und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ich dran denke, so viele Leute erwarten so viel von so vielen Sachen, da gehen sie hin, da investieren sie Geld. Hast du hier vor gar nicht so langer Zeit, hier war ein Evangelist, der hat gesagt, wenn du mir 1000 Euro gibst, ich werde für dich beten. Und da gab es Leute, dumme Leute, die dann 1000 Euro dem Mann gegeben haben. Ob er gebetet hat, ist eine Frage. Aber mit denen ist nichts passiert. Verstehst du? Genau das, was hier die Bibel sagt. Ihr gebt und ihr habt nichts davon. Lieber schmeißt du das Geld in die Spree und da siehst du, wie es untergeht. Dann hast du was davon. Verstehst du? Oder in Basel, da war ein Evangelist, auch ein Amerikaner natürlich, derselbe, der hier auch in Berlin war, der hat dann Opfer aufgenommen, säckeweise waren dann diese Gebetsanliegen und in dem Gebetsanliegen sollten sie auch eine Spende reinlegen, einen Schein reinlegen und weißt du, was sie gemacht haben? Die haben die Scheine rausgeholt und die Gebetsanliegen musste dann der Hausmeister entsorgen. Und er war entsetzt und sagt, wo es, anstatt dass man dafür bete, verstehst du, nur das Geld und es gibt so viel Haie, gierige Menschen, die einfach Himmel auf Erden versprechen und doch nichts geben und nichts bewirken. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg, sagt der Herr. Warum das? Spricht der Herr Zebaoth. Weil mein Haus so wüst dasteht. Ihr aber eilt, ein jeder für sein Haus zu sorgen. Warum? Weil ihr nicht das Wichtigste von Unwichtigen unterscheidet. Stelle fest, ob irgendwo Segensblockaden in deinem Leben sind, oder irgendwo du in löchrigen Brunnen oder im Beutel dein Geld wirfst. Denk drüber nach. Ob du, und jetzt will ich zum Thema kommen langsam, wie wird mein Geld gesegnet? Überleg einmal, ob du oder deine Vorfahren in Dinge verwickelt sind, die einen Fluch auslösen oder ausgelöst haben. Dass du in einem Fluch bist. wo es auch immer ist. Ich komme auf ein paar Punkte nachher zu sprechen. Haben irgendwo Menschen in deiner Familienlinie Dinge getan, die Gott beleidigt haben? Denk Opa, Uropa, Uropa. Und dann kannst du zurückgehen, einige Jahrhunderte nachforschen. So wie dieser Mensch da diese Gemälde nachforscht, gefragt hat, was ist es wert? Und von einem Experten zum anderen ist er gegangen. Haben deine Vorfahren Arme unterdrückt? Und Arme werden unterdrückt. Glaub mir das, ausgebeutet. Arme unterdrückt. Wo ist das Geld hierher gekommen? Aus fraglichen Quellen? Gab es in deiner Familie Mönche oder Priester, die Armut geschworen haben und Ehelosigkeit und dann den Schwur gebrochen haben? Und dann, weißt du, die haben was versprochen und Gott sagt, bezahle dein Gelübde. Und vielleicht gibt es solche Dinge, Mitglieder in deiner Familie, wo dann Priester, Mönche waren und dann sind sie ausgetreten aus dem Kloster. Denk an Martin Luther. Verstehst du, zuerst mal Gelübde gemacht, dem Herrgott, und dann ja, alles Mögliche über Haufen geworfen. Ist das Geld, das du geerbt hast, durch gottlosen Wucher entstanden? Oder gekommen, zu dir gekommen? Lies Psalm 15, Vers 5 und 2. Mose 22, Vers 25. Ist das Geld durch gottlose Methoden des Geldverdienens zustande gekommen, durch Prostitution, durch Diebstahl, durch Vertreiben von Drogen oder anderen fragwürdigen Handlungen? Ist das Geld durch Bestechung gegen die Unschuldigen zustande gekommen? Das gibt's, verstehst du? Man hat ja, die Juden haben Leute gekauft, sagt, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das Pöbelvolk wurde bezahlt. Vielleicht bist du auch für irgendwas bezahlt oder sind die Angehörigen für etwas bezahlt, gekauft worden, demonstriert für etwas. Nebensache. Weißt du, das nimmt man gar nicht so wichtig. Ach, das ist ein Bagatell. Das machen, haben alle gemacht. Aber du zahlst die Rechnung, die Zeche. Durch Falschgeld ist das Geld vielleicht zustande gekommen. Durch unbezahlte Löhne. Jakobus 5, Vers 4 habe ich gelesen. Weißt du, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. So steht in der Bibel. Jeder Arbeiter. Und wenn du das nicht gibst, dann fordert Gott von dir das zurück. Und wenn deine Vorfahren das nicht getan haben, dann fordert Gott von denen. Und wenn die nicht mehr leben, fordert er von dir zurück. Du sagst, nein, doch, pass auf. Andere Sache noch. Umgekehrt. Weißt du, das Geld. Viele haben das Geld, vielleicht deine Vorfahren, vielleicht du selber, ausgegeben für okkulte Dinge. Und das Geld fehlt, verstehst du? Das Geld hätte dem lieben Gott gehört. Oder für etwas Gutes. Gott hat dir Geld gegeben, aber das hast du für, ja, für Hurerei, für Esoterik, für Spiritismus, für Hokuspokus, für irgendwelche Wahrsager ausgegeben. Und das Geld hat Gott dir gegeben. Und Gott sagt, tu Rechnung. Ich habe es dir anvertraut. Alle Flüche von Konkurs und Bankrott, wenn sowas in der Familie irgendwo war, in deiner Sippe gewesen ist, also in deiner Familienlinie, das rächt sich irgendwo. Viele Flüche kommen, wenn man in Zeiten des Wohlstandes nicht an Gott gedacht hat. Im Gegenteil, verstehst du, Gott gelästert. 5. Mose 28, Vers 46. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und deinen Nachkommen immer da. Überleg einmal. 5. Mose 28. Lies mal, was da alles ist, was gesagt wurde. Und werden an dir sein, dein Nachkommen immer da. Weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast, mit Freuden und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest an allem, was Not war. Du hattest Überfluss, aber du hast Gott nicht gedient. Das rächt sich. Und du wirst deinen Feinden, den der Herr gegen dich schicken wird, dienen müssen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt, bis du ausgerottet bist. Und der Herr wird ein Volk über dich schicken. Warum die ganzen Flüchtlinge kommen? Sag danke, Herr, vielleicht. Verstehst du, vielleicht haben wir verdient als Deutsche, dass wir überflutet werden und überschwemmt werden von Flüchtlingen und Ausländern und unser Land ausgeraubt und ausgeplündert wird, weil wir nichts Besseres verdienen und verdient haben. Hier, lest in der Bibel. Und ich will über dich Völker schicken aus der Ferne, vom Ende der Erde, wie ein Adler fliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst, und ein freches Volk, das nicht Rücksicht nimmt auf die Alten und die Jungen und so weiter und niemand schont. Prüfe einmal, wie kommt das Geld zustande? Wisst ihr, diese Flüchtlingsgeschichte ist eine Industrie geworden inzwischen bei uns. Ein Industriezweig. Ein sehr einträgliches Industriezweig. Weißt du, da werden Wohnheime gebaut, da wird die ganze Infrastruktur aufgebaut für die Flüchtlinge. Eigentlich das Geld, das unseren Kindern gehören würde, unseren Alten gehören würde, den Rentnern gehören würde, weißt du, das wird jetzt dort investiert, die fressen das auf, in aller Liebe. Aber vielleicht haben wir nichts Besseres verdient. Prüfe, was für Geld in unserem Besitz ist oder in deinem Besitz ist. Ist es ehrliches Geld, verfluchtes Vermögen? Ich habe jemanden hier in Berlin mal besucht, ich nenne keinen Namen. Einige von euch kennen diese Personen. Weißt du, dann zeigen sie die ganzen Bilder, was sie zu Hause haben. Das habe ich von meinem Vater bekommen. Aber diese Bilder sind von den Juden geraubt worden. Verstehst du, wenn das rauskommt, da gibt es noch einen Skandal. Weißt du, aber man ist stolz. Geraubte Bilder, geraubte Gemälde. Ja. Und natürlich sitzen sie Christen und feiern sogar Abendmahl zu Hause. Und machen Bibelstunde zu Hause. Aber ringsherum alles voll geklauten Bildern. Den Juden abgenommen und dann für Apfel und Ei erstanden vielleicht. Verfluchtes Vermögen, verfluchter Schmuck, verfluchte Aktien, verfluchte Schuldbriefe. Hochinteressant. Lies mal Sprüche 5. Lies mal Sprüche 5. Da gibt es einige Hinweise. Weißt du, halte dich an Gottes Rat, dann wirst du gesegnet. Lass dich nicht verführen, egal. Lieber bist du arm, lieber bist du nackt, aber du bist glücklich. Viele Vorfahren haben dem Teufel gedient, von unseren Vorfahren. Haben Tote befragt. Gingen zu Wahrsagern. Haben statt Gott was gegeben, sondern haben sie die reichlich bezahlt. Und die Wahrsager und Totenbefrager und Spiritisten und Esoteriker, die lassen sie gut bezahlen. Eine gute Industrie ist das. Ein guter Markt. Und jetzt komme ich weiter. Sie haben nicht nur bezahlt, sondern diese Dinge haben das Leben der Familie beeinflusst. Da hat der Opa geglaubt oder Oma geglaubt und weitererzählt und weitergegeben, den Fluch weitergegeben. Und dein Leben ist an diesen Projekten beteiligt unter Umständen irgendwo, irgendwie. Sie nahmen es, die Angehörige, deine Vorfahren, du vielleicht nicht, aber vielleicht auch du. Sie nahmen teil an spiritistischen Sitzungen und dort Geld ausgegeben und die Folgen bleiben nicht aus. Der Teufel fordert bis zum letzten Heller zurück. Er schenkt niemand was. Und jetzt fehlt das Geld, das man so ausgegeben hat für so Hokuspokus. Deine Vorfahren haben anderen ihre Kraft gegeben, haben andere reich gemacht mit von ihrem Vermögen, den Kindern das Brot vom Mund genommen und denen zugestopft, was sie so mühsam erarbeitet und erworben haben, das haben sie von den Kindern genommen. Das sind die Fresser. Und Gott sagt, ich will die Fresser fernhalten. Aber so sind die Fresser in unsere Häuser oder in die Häuser vieler Menschen hineingekommen, auch hier in Berlin. Da bist du und fragst dich, was ist mit mir los? Warum sind wir so arm? Warum die ganze Sippe so arm? Weißt du, ich kann Familien verfolgen und manchmal mache ich mich so die Mühe, manchmal nur aus Spaß eigentlich, weil mich die Sache interessiert. Du kannst bis weit weg zurückverfolgen. Da wurde das Geld versoffen. Nur als Beispiel. Der Wirt ist reich geworden. Der Kneipenwirt. Verstehst? Und jetzt wundert man sich, dass die Familie, alle, die aus dieser Familie kommen, arm sind. Sozialhilfeempfänger sind. Krank sind. Und das ist wahr. Ich könnte auflisten, und ganz besonders hier in bestimmten Gegenden. Arm, Wedding ist berüchtigt, bekannt dafür. So Generationen, weil der Großvater das ganze Geld versoffen hat. Und jetzt müssen Generationen seufzen, und die kommen nicht raus. Die kommen nicht raus, weil die Vorfahren Gott verschmäht haben. Als ich im Ruhrpott, also im Ruhrgebiet, mal evangelisiert habe, ist mir etwas aufgefallen in der Seelsorge. Leute kamen und haben mir erzählt, dass ihnen so schlecht geht, dass sie nicht wissen, wie sie durchkommen. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Dort ist der Sozialismus oder Sozialdemokratie groß geworden. Und als ich bin nachgegangen in einem Fall und ich habe gedacht, das ist nur ein Fall, aber gab es mehrere Fälle. Weißt du, da war der Urgroßvater Sozialdemokrat, ist aus der Kirche ausgetreten, hat die Pfaffen verspottet und es ging wie ein roter Faden durch die ganze Familie. Was sollen die Pfaffen da und so weiter? Also von der Familie war Sozialdemokrat, fluchte Gott, aus der Kirche ausgetreten, die kriegen keinen Pfennig von mir. Damals war Mark noch da. So, diese Vorfahren haben Gott verschmäht, haben nicht der Stimme Gottes gehorcht, haben das nicht getan, die Pfaffen verflucht. Und jetzt leidet die ganze Familie. Und wir kommen nicht zum Glauben durch, wir schaffen das nicht. Jetzt leidest du vielleicht auch an solche Dinge. Und Gott will, dass du aus diesen Brunnen nicht mehr trinkst, sondern eine neue Quelle grabst. Und die Auswirkung der Flüche. Weißt du, du erlebst in deinem persönlichen Leben ständig Ungerechtigkeit, dass du ungerecht behandelt wirst, ständig benachteiligt wirst. Das ist ein roter Faden. Guck, was da der Hintergrund ist. Forsche mal nach, prüfe, schaut, wie es euch ergeht, warum das so ergeht. Dein Einkommen wird immer wieder aufgezehrt. Bevor du in deine Hände bekommst, ist alles schon ausgegeben, alles schon verteilt. Miete, Steuer, all das, Versicherung. Frag dich, warum werden die Versprechen, die mir gemacht worden sind, nicht gehalten? Oder so vieles wird mir versprochen und ich kriege doch nicht, was mir zusteht. Viele haben sich Dämonen unterworfen. Du sagst ja, wie bitte? Denk an Deutschland. Heil Hitler. Führerbefehl, wir folgen dir. Verstehst du, was ist das? Weißt, man hat sich untergeordnet und Deutschland leidet darunter, es sei denn, sie kommen raus aus dem Fluch, aus diesem Geist. Dämonen sterben nicht, glaub mir. Dämonen, denn wer einmal da sind, die kriegst du nicht mehr los. So wie du Läuse mal im Pelz hast, dann kriegst du sie nicht mehr los. Dämonen werden vererbt. Ich denke nur an Kommunismus, an die DDR. An diese Zeit dort drüben, verstehst du, Jugendweihe, all das, was dazugehört. Viele Deutsche sind entmündigt, man nimmt sie nicht mehr ernst, haben Minderwertigkeitsgefühle, man fragt sich, warum, wieso und weshalb. Warum das bei dir vielleicht der Fall ist. Und ich sage dir, du ziehst am fremden Joch und wunderst dich, was ist mit mir los? Du wirst an fremde Sünden beteiligt, an den Sünden deiner Vorfahren und Vorvorfahren. Er sagt ja, bitte, Bruder, mal tu das, wir leben im Neuen Testament, wir sind unter der Gnade, Jesus hat alles bezahlt. Ja, aber du musst zum Heiland kommen und die Vergebung annehmen und die Befreiung annehmen und erleben. So wie die Sünde durch Adam in diese Welt kam, so kommt das Verderben auch durch deine Vorfahren. Auch wenn sie noch ganz weitläufig irgendwo weit zurückliegen, so kommen Flüche von deinen Vorfahren und die hören nicht mehr auf. Du kriegst nicht weg, kannst schütteln. Und es geht, weißt du, das geht über Familien, ganze Linien. Kannst du, ja, in jeder Richtung genau verfolgen. Ein Beispiel. Du hast immer so viel zu tun. Und du wirst nie fertig. Weißt du, du hast immer so viel zu tun und du wirst mit der Situation nicht fertig. Du hast so viel Arbeit. Arbeit ist keine Sünde, Arbeit ist ein Geschenk Gottes. Gott hat die Arbeit erfunden, aber du hast so viel Arbeit, du bist überfordert, ständig überfordert. Man erwartet ständig von dir so viel. Frag dich, was ist mit mir los? Warum bin ich so überfordert? Warum ist das so? Soll ich dir ein bisschen was sagen? Das waren deine Eltern auch schon so. Die haben geschuftet und nur gearbeitet. Trümmerfrauen. Aber das geht vielleicht noch weiter zurück als die Trümmerfrauen. Verstehst du, sie mussten aufbauen, sie mussten arbeiten. Du hast vielleicht ein Schlüsselkind, Vater und Mutter mussten arbeiten, deine Vorfahren haben keinen Feiertag geheiligt. Und Gott hat gesagt, du sollst den Feiertag heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und 7. Tag sollst du ruhen. Aber gerade Humanisten, ich denke nur in Frankreich, die haben Feiertag abgeschafft, die haben da 10-Tage-Woche eingeführt. Aber das ging nicht lange, das hat nicht lange funktioniert. Und hier versucht man auch ständig jetzt, guck mal jetzt auch hier unsere Gesellschaft, am Sonntag einkaufen. Ich habe nichts dagegen. Du kannst am Sonntag einkaufen gehen. Aber das Sonntags, wo man die stille Zeit hat, wo man sich auf Weihnachten, auf die Geburt Jesu, auf das Neue, was kommt, auf das neue Jahr sich vorbereitet, da wird alles vermarktet. Nur man dient dem Kapitalismus. Und das rächt sich. Deine Vorfahren haben die Feiertage nicht geheiligt. Und Israel kam in die Gefangenschaft, weil sie die Sabbate nicht gehalten haben. 70 Jahre Gefangenschaft. Weil sie die Sabbate nicht gehalten haben. Denk nur drüber nach. Ich will dich nicht verdammen. Ich verdamme niemanden. Ich habe mein Leben und ich lebe mein Leben. Aber du musst es finden, dein Weg. Reich Gottes ist in dir drin. Weißt du, für Gott hat man keine Zeit gehabt. Materialismus war wichtiger. Weißt du, denk auch an unsere Zeit. Guck mal, früher hat ein Mann die ganze Familie versorgt. Und ich war der Alleinverdiener viele Jahre. Verstehst du? Und habe 4 Kinder großziehen können. Heutzutage, da schuften die Leute und können nicht einmal das. Irgendwo ist was faul in unserer Gesellschaft. Damals war das Motto von bestimmten Leuten, also ich denke nur auf diesem Ruhrpott noch, oder ja, Fußball ist unser Leben, das haben sie gesagt zeitlang. Aber als gerade diese bestimmten Leute, die ich hier so im Visier habe und an die ich denke, Arbeit ist unser Leben. Wenn wir Arbeit haben, dann ist okay, dann werden wir auch genug zu essen haben und sonst Arbeit ist unser Leben. Und was ist passiert? Jetzt haben sie keine Arbeit mehr. Guck mal den Ruhrpott an, Düsseldorf, Dortmund und diese Gebiete. Verstehst du? Die Industrie ist ausgewandert. Das geht eine Weile gut. Aber ist nicht zu Dauer. Gott sagt, ich ziehe mich zurück. Beobachte nur. Vielleicht noch etwas, was dir aufhört, was mir aufgefallen ist zumindest. Ich habe mich gewundert, warum manche Familien jedes Jahr zur selben Zeit Familienprobleme haben. Habe mich gewundert. Da hat es gekracht, geknallt und was auch immer war. Das Familientreffen ist so unglücklich oft verlaufen bei denen, so schrecklich, so, ja, und meistens so an Weihnachten, da wo die Familie friedlich beieinander sein sollte, da kracht es. Und ich sag dir, um diese Zeit sind die Dämonen unterwegs. Dämonen, welcher Form auch immer. Und ganz besonders, ich denke an besondere Leute jetzt, also das ist mein Studium, ich habe mich mit diesen Dingen mal beschäftigt, mal auseinandergesetzt, beobachtet für mich persönlich, damit es mir gut geht. Und damit ich was lerne für mein persönliches Leben. Und ich habe eines festgestellt, dass gerade die Leute, bei denen immer so Weihnachten und bestimmte Feiertage gekracht und geknallt hat und immer wenn es Familientreffen war, das war Katastrophe. Ich bin oft gerufen, oft ist mein Weihnachten versaut gewesen. Verstehst du? Also, weil da sich die verprügelt haben, alles klein geklopft haben und sich scheiden ließen und was weiß ich. Und zuletzt, und da ist mir der Faden nachher verlaufen, irgendwo hat sich der Sohn das Leben genommen, auch an Weihnachten. So, habe ich gefragt, was ist da los gewesen? Was ist da? Weißt du, gerade die christlichen Feiertage sind Zeiten des Lästerns. Bunt illustriert, der Spiegel und so weiter. Verstehst du, Weihnachten, Jungfrauengeburt, alles Quatsch, alles Unsinn und so weiter, sowas gibt's nicht. Gerade bei diesen Leuten, die solche Schwierigkeiten hatten, verstehst du? So ständig Probleme, immer zu den Feiertagen, immer wenn es was Besonderes war und die haben gelästert, wenn ich diese Familie angucke, in dieser Familie waren so viele Lästerer. Ach, den Quatsch wirst du nicht glauben, Jungfrauengeburt, glaubt ihr das noch? Ja, da wurden die Heilige durch Kakao gezogen und das rächt sich. Ich denke nur an die Geschichte in Daniel. Belsazar, diese Schrift an der Wand, Mene, Mene, Tegel, Ophrasin, gewogen und so leicht erfunden. Das ging mal gut. Der Vater, bei dem hat es funktioniert, beim Nebukadnezar. Aber der Sohn und vieles wirkt sich erst später, in späteren Familienmitgliedern aus. Generationen später. Da zieht Gott den Schutz zurück. Und es bleibt nichts ungestraft. Nichts ungestraft. Aber der Segen Gottes macht reich ohne Mühe, auch das andere wieder. Wenn du Gott dienst, so wie das eine funktioniert, funktioniert auch das andere. Achte, heißt es hier im Propheten Haggai, achtet, wie es euch ergeht. Achtet nur, du musst nur beobachten. Mal die Augen aufmachen und nicht schlafen. Deutschland hat genug geschlafen. Deutschland hat genug geschlafen. Nimm Notiz und beobachte. Und du wirst feststellen. Nur als Beispiel. Du hast betrogen von deinen engsten Vertrauten. Verstehst du? Du hast ihnen vertraut und du wirst ständig von deinen engsten Vertrauten betrogen. Und die Ursache, deine Vertrauten waren undankbar und extrem untreu. In weiten Linien, geh zurück. Und das ist der Linie. Und hier muss der Teufelskreis durchbrochen werden im Namen Jesu. Mein Thema ist, Gott will deine Finanzen segnen. Und wir möchten an die Sache herankommen. Aber zuerst muss man den Schutt wegschaffen, auf Seite bringen. Du musst wissen, warum segnet Gott mich nicht? Wer segnen möchte und könnte und sollte? Du musst etwas tun, dass Gott dich segnet. Und man kann jeden Fluch in Segen umwandeln und jeden Segen in Fluch. Es ist so einfach. Jeden Segen in Fluch und jeden Fluch in Segen. Kannst du umwandeln? Wie? Lies Römer 1. Römer 1 ist übrigens nicht für die Schwulen und Lesben. Römer 1 ist geschrieben an Christen. An Menschen, die glauben oder glauben wollen. Und da heißt es weiter, ab Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Und da, was ich gelesen habe, Ungerechtigkeit, wo Menschen ungerecht behandelt worden sind, ermordet, ausgenützt, nicht richtig entlohnt oder was auch immer ist. Weißt du, so viele unbezahlte Rechnungen, vergessen, das alles hol dich ein. Gott vergisst nichts, der Teufel vergisst auch nichts. Aber lass mich weitermachen. Und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Wir wissen ganz genau, dieses, du fühlst, auch wenn ich jetzt hier gesprochen habe und ich empfinde, das sind einige, die sind angesprochen worden, geh der Sache nach. Gründlich nach, damit du gesegnet wirst. Also mir geht es nur darum, dass du glücklich bist, dass du zufrieden bist, dass du fröhlich deine Straße ziehst. Das ist alles, um was es geht. Hier, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung von der Welt wahrgenommen, ersehen an seinen Werken, sodass niemand eine Entschuldigung haben kann. Denn obwohl sie damals von Gott was wussten, haben sie nicht als Gott gepriesen, noch gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und in ihrem unverständigen Herzen sind verfallen. Das ist nur Materialismus. Und das rächt sich. Der Mensch lebt nicht für Geld allein. Bismarck hat einmal gesagt, arm ist der Mensch, der nur Geld hat. Der Mensch braucht mehr als Geld, als Kapital. Aber das Problem ist noch nicht gelöst. Weißt du, Marxismus ist noch nicht vorbei. Kapital, verstehst du? Das ist noch nicht zu Ende gedacht. Weißt du, sie haben nicht gedankt, Gott nicht gepriesen. Wie werde ich gesegnet? Fang an für 5 Euro zu danken. Fang an für 10 Euro zu danken. Fang an für 100 Euro zu danken. Was? Sie haben Gott nicht gedankt. Du wirst gesegnet, wenn du anfängst zu danken. Aber zuerst mal muss das Geld gewaschen werden, gereinigt. Sauber sein und nicht verflucht. Weiter lese ich hier in Römer 1. Die, die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht in ein Bild gleich den vierfüßigen Tieren oder vergänglichen Tieren und so weiter und Vögeln und vierfüßigen Tieren und kriechenden Tieren, was weiß ich für Tieren. Das goldene Kalb, vertauscht. Der soll es vorangehen. Darum, lese ich dann weiter, hat Gott sie auch in ihren Begierden ihres Herzens dahingegeben, in Unreinheit, so dass sie ihre Leiber selbst entehrten, sich zerstörten, ihre Familien sich zerstörten, ihre Familien sich ruinierten. Du glaubst gar nicht, was für eine Schuld dein Urgroßvater vielleicht für dich trägt, für die Dinge, wo du jetzt leidest, und nicht nur du, sondern deine Geschwister. Wenn ich so Menschen angucke, das sind ganze Sippen, ganze Stämme sind verflucht und verdammt. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer. Und der Lohn der Sünde empfangen die Menschen, weißt du, indem sie das vergeht, zerrinnt, verläuft und so weiter. Und ihre Nachkommen leiden für immer und ewig, bis sie vernichtet sind, bis sie ausgerottet sind. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahin gegeben, in dem verkehrten Sinn, dass sie das tun, was nicht recht ist. Und sind voller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Vollneid, Mord, Hader, List, diese ganzen Streitereien und Kriege, Niedertracht, Ohrenbläserei, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, das alles gilt Römer 1. Nicht die Schwulen. Die Frevler hier, die Hochmütigen, Prahlerischen, Erfinderischen im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig, weil sie Gott nicht geehrt haben. Gott nicht gedankt haben. Du kannst diesen Teufelskreis durchbrechen. Das ist die Botschaft, die ich habe, die positive Botschaft. Fange Gott zu ehren, Gott zu preisen. Und zwar nicht durch deine Worte. Deine Worte sind bla bla bla. Das kannst du sparen. Deine Taten. Deine Taten. Deine Haltung, deine Einstellung. Fange an, Gott zu ehren. Setze Zeichen und gib Signale. Und du musst einfach, wenn du merkst, das stimmt bei uns, dann musst du sagen, ich entsage meine Familie. Ich entsage meine Sippe. Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und du musst bereit sein, sagen, du, so wie meine Familie bisher gelebt hat, will ich nicht leben. Ich mache Schluss damit. Punkt. Durchbrich den Teufelskreis. Beende die Sünden deiner Vorfahren. Wie auch immer. Tu was, was deine Familie nicht tut. Tu etwas, was deine Familie nicht tut. Nimm die Bibel unterm Arm und geh in die Versammlung. Das würde eine sozialistische Familie niemals machen. In aller Liebe. Wenn ich dann ans Ruhrpott denke. An die Erzsozialisten. Nimm das. Versteht? Sonntag gehen wir in den Gottesdienst und lass die Familie sitzen und sausen. Denn das ist der Tag des Herrn. Dann nimm Zeit für Gott. Und dann hört auch deine Unfruchtbarkeit auf. Deine Kargheit, deine Spärlichkeit. Weißt du, setz Gott an erster Stelle. Denk an die Witwe in Sarepta. Die war verflucht. Die war in dem Fluch des König Ahabs, weil er gegen Gott gehandelt, gegen Gott gelebt hat. Vielleicht bist du auch in einem Fluch von Frau Merkel. In aller Liebe, verstehst du? Die Gott nicht gehorcht und nicht das tut, was sie tun sollte. Im Gegenteil, von dunklen Mächten getrieben, was sie auch macht. Grenzen, Tore, Türen, alle Fenster öffnet. Ich habe nicht gesehen, Ausländer. Ich bin selbst ein Ausländer. Verstehst du? Ich bin selbst kein Heimischer. Weißt du, ich bin auch ein Zugereister. Und wir sind fast alle, wenn ich die Berliner durchgehe, die Berliner sind auch von irgendwo zugereist. Um das geht es mir nicht. Mir geht es darum, weißt du, dass der Wille Gottes geschieht. Und hier, der Ahab war ungehorsam und deshalb war die Dürre im Land. Eine lange Dürre. Und schon 18 Monate. Und da kommt der Elia nach Sarepta und die will ihre Henkersmahlzeit sich zubereiten. Und so segnet Gott. Und das ist, wie Gott dich segnen wird. Und wer segnen könnte, wenn du dem Beispiel dieser Witwe folgen würdest. Und dann sagt sie, weißt du, aber wir haben nichts, das ist meine letzte Mahlzeit, die wir jetzt zubereiten wollen. Wir backen Kuchen und so und wir werden dann beide, mein Sohn und ich, sterben. Dann sagt der Elia, sei gesegnet. Mach das so, wie du gesagt hast, aber bring mir zuerst das Stück. Verstehst du? Das ist komisch. Das ist Provokation. Das ist Glaube in Aktion. Backe, aber bring mir zuerst. Und da komme ich wieder auf den Punkt, wo es heißt in der Bibel, bei Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Bring zuerst mir. Und dann bist du gesegnet für die nächsten 18 Monate. Dann bist du versorgt mit allem, was du brauchst. Backe mir den Kuchen zuerst und bring mir zuerst. Ich möchte ein Stück weitergehen. Ich predige nicht fürs Geld. Gott segnet uns, wenn die Botschaft stimmt, stimmt auch die Kasse. Aber was ich sagen möchte, bring den Zehnten ganz in das Kornhaus Gottes. Malachi Kapitel 3, lies mal. Weißt du, damit geistliche Speise gibt, damit du geistlich versorgt bist, und das Reich Gottes ist inwendig, ist nicht die Kirche, ist nicht die Gemeinde. Das Reich Gottes, das bist du. Und das ist in dir, wo du geistlich versorgt bist, wo Gott dich motiviert, wo Gott dich inspiriert, bring dort dein Geld und durchbrich die Flüche. Durchbrich die Flüche, indem du den Zehnten gibst. Und der Zehnte ist etwas, auch wenn das Geld schmutzig war, auch wenn das Erbe schmutzig war, auch wenn das Erbe ja verflucht war, bring den Zehnten. Auch wenn die Arbeit nichts war, auch wenn es wenig war, bring den Zehnten. Weißt du, was mit dem Zehnten passiert? Du beteiligst Gott an deinem Geld. Und dann hat der Teufel keinen Zugriff mehr. Dann hat der Teufel kein Recht mehr. Denn der Zehnte gehört dem Herrn. Und wir müssen dem Teufel die Hörner abschneiden. Der Zehnte ist, wo du die Flüche brichst. Deine Vorfahren sind aus der Kirche ausgetreten, wegen dem Geld. Viele sind ausgetreten. Und das hat Tor und Tür für den Fresser geöffnet. Die sind ausgetreten. Aber jetzt zahle ich keine Kirchensteuer. Ich halte nichts von Kirchensteuer. Aber ich wollte nur sagen, weil schon diese Protesthaltung ist ein Geist. Alles hat, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Geistern und Dämonen. Unsichtbare Mächte. Durchbrich deine Unfruchtbarkeit. Die ganzen Leerläufe in deinem Leben, durchbrich sie. Dass du vergeblich arbeitest, vergeblich läufst, vergeblich sammelst. Du brauchst den Segen Gottes, Gottes Zustimmung, Gottes Wohlgefallen. Und da musst du irgendwo anfangen. Mir zuerst. Also nicht mir, sondern dem lieben Gott. Den Zehnten zuerst, an erster Stelle. Und dazu, um das zu tun, brauchst du die Offenbarung Gottes. Wo, wie und was. Was ist das? Du brauchst die Zusage Gottes. Und ich will dich segnen und ich will dich versorgen. Gib und es wird dir gegeben, heißt es in der Bibel. Und du solltest, wenn du gibst, du sollst fröhlich geben. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit finden. Steht in der Bibel. Sonst kannst du so viel arbeiten, so viel unternehmen, so viel anpacken und so viel planen und dir so gut vorbereiten, kannst so viel Medikamente schlucken, kannst machen, was du willst. Es klappt nicht. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Es gelingt nichts. Weißt du, im Gegenteil, wenn du nicht den Segen Gottes in deinem Leben hast, endest du in der Bitterkeit, im Groll. Ich habe alles gemacht und was ist passiert? Mir springt nichts raus. Du brauchst den Segen Gottes. Dann erreichst du durch wenig viel. Gott will dein Portemonnaie segnen und heilen. Weißt du, das ist so wichtig. Der Segen Gottes soll dich übernehmen. Einmal heißt es in 5. Buch Mose, und der Segen Gottes wird euch übernehmen und ihr werdet vom Segen getragen wie von einer Welle. Eine Welle übernimmt dich wieder und dreht dich wieder. Der Segen Gottes weiter. Der Segen Gottes dreht alles um, stellt alles auf den Kopf. Und wo Gott segnet, geht plötzlich alles ganz anders. Und wo Gott segnet, da fließt es in die richtige Richtung. Und das kommt auch an. Und wo Gott segnet, da geht es deinen Feinden. Der Schuss nach hinten. Weißt du, die greifen dich an, wollen dich zunichte machen, dich fertig machen und so weiter. Gedenken Böses mit deinem Leben, aber Gott macht es gut. Überlass Gott die Sache. Du tust für das Reich Gottes, du baust sein Reich, seine Sache und du förderst, dass das Wort Gottes läuft, dass das Wort Gottes ungehindert verkündigt werden kann. Josef und seine Brüder, denk darüber nach. Gott macht alles gut in deren Leben. Und wenn du Gott vertraust und nicht gegen Gott haderst und musst, Gott wird dich weiter segnen. Der Segen Gottes macht alles wieder gut. Ebnet alles. Unser Leben ist eine Entscheidung zwischen Segen und Fluch. Du entscheidest dich. Segen und Fluch. Jesus, der Herr sagt, ich lege euch beides vor. Segen und Fluch. Du kannst das erwählen oder nicht. Gott segnet dich. Und wenn Gott dich gesegnet hat, kann dich niemand mehr verfluchen. Deshalb, wenn du den Zehnten bringst, ist es so etwas Materielles, Sichtbares. Da hat der Teufel kein Recht. Er kann dein Geld nicht mehr antasten. Denn er hat kein Recht, denn Gott ist da drin verwickelt. Gott ist da drin eingeschlossen. Und Gott hat sein Wort und sagt, du mein Lieber, rühre die 90% nicht an. Darüber wache ich. Und ich werde den Fresser bedrohen, sagt der Herr. Und das ist der Teufel. Wenn du das tust, was Gott sagt, und richtig lebst, dann können die Propheten kommen und verfluchen wie der Biliam. Und die Moabiter Israel verfluchen wollen, die können reden, die können schimpfen, die können wettern, die können donnern, passiert nichts. Die werden selber enden, so wie dieser Biliam, der wurde unterwegs ermordet, sagt uns die Legende. Fang an, nach Wort Gottes zu leben. Und diese Generationsflüche werden aufhören. Nicht nur, ich sage mich los. Du musst auch Zeichen setzen, dass du dich losgesagt hast. Und so viele sagen sich los, öffentlich da irgendwo, bekennen irgendjemand was und sagen, das war in meinem Leben das und das und das. Nein, setze Zeichen. Du weißt, was los ist, was schief läuft. Setze ein Zeichen. Und weißt du, was es ist? Vielleicht verbrennst du all die Bücher. Oder schmeißt alles in den Container. Oder was weiß ich, was du machst. Du löst dich von diesen Geschichten. Weißt du, oder dass du mit diesem Schmuck oder mit diesen Bildern nichts mehr zu tun haben willst. Das gibt es in einem Museum. Du sagst, komm, behalte das. Ich weiß, das ist nicht leicht, verfluchte Dinge mit nach Hause zu nehmen. Da werden deine Kinder verflucht. Ein Missionar, was weiß ich, ein guter Christ, der sogar an der Bibelübersetzung beteiligt war in seinem Land, der bringt mir als Geschenk 3 Masken aus seinem Land, die er dann für mich hier also besorgt hat und mir bringt. Und ich denke nichts ahnungslos, wie hänge ich die Masken schön in meinem Büro. Und was passiert? Mein Sohn fängt an, Bett zu nässen mit 10 Jahren, eigentlich schon längst drüber hinweg. Wir können nicht helfen. Wir beten, funktioniert nichts. Wir gehen zum Arzt, funktioniert nichts. Der Arzt schickt uns zum Psychologen, funktioniert nicht. Und dann sagt der Psychologe, Herr Madu, Sie sind Pastor, Sie müssen selber herausfinden, finden Sie raus. Und ich habe es nicht herausgefunden, was da los ist. Aber eines Tages bete ich so, liege ich auf meine Knie und die Masken hängen da an der Wand. Dann sagt eine Stimme, du betest Götzen an. Ich sage, aber Herr, das hat der Bruder gebracht aus Afrika. Und ich habe ihn extra gefragt, sind die nicht geweiht? Aber es waren Masken einfach. Du betest Masken an, Götzen an, so mit Hirsche, mit Hörner, Tiermasken waren das. Das war nichts Schlimmes. Und dann habe ich gesagt, Herr, soll das sein? Das? Und mein Junge musste durch mein Büro in sein Schlafzimmer. Da habe ich gesagt, Herr, soll das sein? Und dann nehme ich die runter und will wegwerfen, dann sagt eine Stimme, gib es lieber dem Naturkundemuseum, denn das sind wertvolle Dinge, Masken. Und ich war so ein innerer Kampf. Und weißt du, was ich gemacht habe? In eine Tragtüte gepackt, dann geguckt, wo die Müllabfuhr kommt am nächsten Morgen und in den Mülleimer geworfen. Und von dem Moment, ohne Gebet, ohne Medikamente, ohne Psychologie und ohne irgendwelche Dinge, plötzlich ist alles vorbei, das Bettnässen vorbei. Und geheilt. Und so passiert es auch in unserem Leben. Räum in deinem Leben auf und der Segen Gottes fließt wieder. Das, was die Kanäle verstopft. Und das war, weißt du, sogar in fromme Häuser, sogar fromme Leute bringen sowas. Weißt du, der Teufel schickt zum Missionar. Der sogar sowas über die Grenze noch schmuggelt, verstehst du? Und bringt einen in so eine Gefahr, dass man entsorgen muss. Wenn du gesegnet werden möchtest von Gott, und bist, dann kann dir niemand mehr widerstehen, niemand mehr schaden, kann nicht schief gehen. Dich kann niemand aufhalten, dich niemand zerstören, dich niemand ruinieren, kann niemand deine Kinder dir wegnehmen. Weißt du, der Teufel wird dir vielleicht nichts antun, aber deinen Kindern, deiner Familie, deinen Urenkel. So, niemand wird dich ruinieren können. Beraube Gott nicht. Malachi Kapitel 3, Vers 8. Betrüge und betrübe ihn nicht. Gehorche einfach. Tue, was er dir sagt. Und der Herr sagt, ich will den Fresser von dir fernhalten. Weißt du, was das heißt? Krankheit von dir fernhalten. Das ist ein Fresser. Du glaubst gar nicht, was so Krankheit Geld kostet. Medikamente, Tabletten, Vitamine, was weiß ich, alles mögliche. Salben, Cremen, Windeln, alles mögliche. Dann wird der Herr die Unfälle als Fresser fernhalten. Dein Schrottauto, verstehst du, ein Fresser. Du glaubst gar nicht, was für ein Fresser das ist. Auto fängt mit A an und mit O hört es auf. Versteht? Und T wie teuer. Weißt du, der Fresser, was sind die Fresser? Unerzogene Kinder, die dir nur Mühe und Plage machen. Gerichtsfälle. Verstehst du? So manche, die sind beim Gericht, ständig beim Gericht, Rechtsanwaltkosten und dergleichen, Gerichtskosten. Skandale sind Fresser. Katastrophen, Krisen, Einbrüche und so weiter sind Fresser. Gott hält den Fresser fern, Malachi Kapitel 3, Vers 11. Mit deinem Zehnten beteiligst du Gott an dein Vermögen. Weißt du, und ich meine nicht nur Geld als Zehnter, sondern auch deine Zeit. Deine Zeit ist auch. Gib Gott 10%, wenn du kein Geld hast, gib 10% von deiner Zeit für dich dann. Dass du für Gott da bist, dass du Gutes tust für andere Menschen. Auch das ist Zehnter. Nicht jeder ist Vermögen, dass er Zehnten geben kann. Aber dein Geld ist auch deine Zeit. Eine Stunde, 8,50 Euro. Wenn Gott mit dir ist, dann hat der Teufel kein Anrecht mehr an dir, keine Angriffsfläche auf deine Einnahmen und auch nicht auf deine Ausgaben. Ich habe selber persönlich erlebt und ich rede hier, was Gott mich gelehrt hat. Als junger Christ, ich habe noch Motorrad gefahren, damals gerne, im Sommer nichts Schöneres als Motorradfahren und dergleichen. Und ich höre dann irgendwo in der Predigt, wir sollten den Zehnten geben. Da habe ich gesagt, ja schön Herr, ihr gebt mal. Von meinem Lehrgeld habe ich Zehnten angefangen zu geben. Aber dann habe ich dann so schöne Chromblech gesehen, habe ich gesagt, das müsste ich auch kaufen. Das würde, mein Motorrad würde schöner aussehen, wenn das hätte. Habe das gekauft. Und dann merke ich, ich habe noch den Zehnten gar nicht gegeben. Aber Herr, ich gebe dir am Ende des Monats. Und der Monat war zu Ende und ich habe immer noch den Zehnten nicht gegeben. Und weißt du, was dann ist? Der Teufel hat von mir das Zehnfache zurückgeholt. Wenn ich Gott nicht den Zehnten gebe, holt der Teufel das Zehnfache von mir zurück. Habe ich einen Unfall gehabt, da war alles futsch, auch dieses Chromblech war kaputt und meine Knie, meine Hosen, tja, und so viel das andere und noch Schaden entstanden und dann gleich zehnfach als das, was ich den Zehnten hätte Gott geben sollen, hat der Teufel es geholt. Wenn wir Gott nicht den Zehnten geben, holt der Teufel das Zehnfache von uns. Nur nebenbei. Er weiß, wer zu was kommt und was uns abnehmen kann. Gott will uns die Fülle geben und er will uns alles geben, was wir brauchen und alle unsere Bedürfnisse decken. Und wir müssen nur eines, Gott beteiligen an unser Leben. Gott reinnehmen und einfach Zeichen setzen, was das auch immer ist. Finde selbst heraus, ich will dir jetzt keinen Tipp geben und dich nicht manipulieren und dich irgendwie überreden. Das musst du selber. Der Heilige Geist muss dir überzeugen, dass du sagen kannst, ich habe vom Herrn empfangen und das tue ich jetzt. Das tue ich, damit Gott mich noch mehr segnet, noch besser segnet, dass es noch flüssiger ist. Wie sagt meine Bibel? Wer an mich glaubt, sagt Jesus, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du, da fließt was. Da wirst du flüssig. Halleluja. Da fließt was. Dieser Überfluss. Das ist, was Gott in deinem Leben bewirkt. Vater, ich danke dir, dass du jetzt die Portemonnaies heilst, dass du die Portemonnaies berührst von meinen Geschwistern, wo sie auch immer sind. Halleluja, wir dürfen jetzt Heilung in unserem Portemonnaie erleben. Wir dürfen dich bitten und du wirst uns geben und wir werden dich loben und preisen und wir werden gesegnet sein, Herr Jesus. Danke, Herr, dass du jetzt die Finanzen der Kinder Gottes segnest, wo sie auch immer sind. Auch die vielen Hörer, Herr, im Internet, Herr Jesus, ich segne auch die Geschwister und Freunde, die uns unterstützen, die einfach das Werk Gottes fördern. Ich danke dir für all diese ermutigenden Menschen, die einfach sehen, in Zeit der Schwierigkeit, in der Zeit der Trübsal, in Zeiten der Not, des Mangels, die trotzdem weitermachen, die sich nicht aufgeben, die sagen, ich zahle meinen Zehnten, ich gebe das fürs Reich Gottes, ich unterstütze die Sache Gottes, aber ich möchte noch mehr gesegnet werden, damit ich noch mehr geben kann, noch besser geben kann, noch flüssiger bin. Vater, segne jetzt die Kinder Gottes, so dass wir nicht dem Teufel das Geld nachschieben, sondern dass wir dir das geben, Herr Jesus. Denn der Teufel kassiert es, wo er nicht gesät hat. Der Teufel kassiert es, wo er nicht gearbeitet hat. Er ist nur ein Räuber. Und du, Herr Jesus, bist der Geber aller guten Gaben. Gesegnet soll sein das Volk Gottes. Da soll kein Armer, kein Kranker und kein Gebrechlicher unter dem Volk Gottes sein. Herr, hilf es, dass wir so weit kommen, dass das Volk Gottes anders dasteht, als es heutzutage noch Land auf Land ab so ist. Herr, das Volk Gottes soll ein siegreiches Volk sein. In den Hütten der Gerechten soll man vom Sieg, von Heilung, vom Segen singen und Gott verherrlichen. Halleluja, Halleluja. Amen.